Ja, wie kraftvoll der Name ist, ein wunderbares Lied. Ich hätte es übrigens gerne auf meiner Beerdigung gesungen. Die sollen noch nicht so schnell kommen, keine Bange. Aber es ist eins meiner Lieblingslieder, die mir schon oft in meinem Leben geholfen haben und die auch meine persönliche Erfahrung mit Jesus wirklich ausdrücken, in den tiefsten Tiefen. Der ist da, an den kann ich mich klammern. Und seit 2000 Jahren singen Menschen in allen Generationen diesem Jesus, weil sie ihm begegnet sind, weil er sie berührt hat, weil er sie verändert hat, die schönsten Liebeslieder, immer wieder neu. Und ich bin mir sicher, dass, wenn du im Glauben stehst, an Jesus glaubst, dass du auch deine ganz eigenen Lebenslieder hast, die das ganz toll zum Ausdruck bringen, was Jesus dir bedeutet. Und ich persönlich liebe das, wenn ich auch an Beisetzungen bin und weiß, dass man zum Beispiel auch Lieder singt, die dem Verstorbenen etwas bedeutet haben und wir damit etwas von der Schönheit unseres Gottes erfahren, wie er Menschen geprägt hat. Auch der Predigttext heute, den wir anschauen, ist eines der ersten Lieder, die wir in der Bibel haben. Wir haben die Melodie nicht mehr, aber es ist das erste Lied, was die urchristlichen Gemeinden über Jesus gesungen haben. Und da drin steckt schon ein tiefes Geheimnis. Sie haben das, wenn sie Jesu Leben betrachtet haben, nicht nur in Worten beschrieben, sondern sie spürten das, was uns in ihm begegnet ist, seine Liebe, seine Erniedrigung und auch wie er uns wieder Kraft gibt, wie er alles in das Leben hineinzieht. Dafür reichen unsere menschlichen Worte nicht aus. Wir müssen es in Melodien, in Worte fassen, in Lieder fassen, sodass wir mit allem, was Gott uns als Geschöpfe zur Verfügung gestellt hat, ihn loben und dadurch verändert werden. Jesus Christus, ein Vorbild, das Leben berührt und verändert. Ich lese uns den Predigttext aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, und habe noch mal 4 Verse mit als kleines Vorwort zu dem Lied mit hinzugenommen. Wenn es also eine Ermahnung in Christus bei euch in der Gemeinde gibt, einen Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Heiligen Geistes, ein Erbarmen und ein Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig, einträchtig, dass ihr nichts aus Streitsucht und auch nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selber. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Seid so untereinander gesinnt, wie es dem Leben in Jesus Christus entspricht. Und jetzt zitiert Paulus hier das erste Lied der frühen Christenheit. Denn dieser Jesus war Gott gleich, er hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich. Und er wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. 3 Gedanken möchte ich mit euch teilen. Der herabgekommene Jesus zeigt uns das Herz und das Wesen Gottes. Ein 2. Gedanke, Jesus Christus ist der Herr. Sein Name steht hoch über allem. Und ein 3. Die Knie vor dem beugen, der uns aufrichtet. Als Paulus lebte, wir schreiben etwa das Jahr kurz nach 60 nach Christus, Paulus hatte selber Jesus begegnet oder Jesus war Paulus begegnet und er hat sein Leben umgekrempelt. Und er war nun um des Glaubens willen im Gefängnis und damals gab es noch keine Smartphones, keine Videocalls, keine Zoom-Calls. Und wie blieb man damals in Verbindung mit den Gemeinden, in denen er diente? Das waren Briefe und so schreibt er eben auch aus seiner Gefangenschaft einfach Briefe mit den Gemeinden, denen er gedient hatte, die er gründen durfte. So auch mit der Gemeinde in Philippi, in Griechenland. Und der Situation ist einfach damals, er freut sich, wenn er an sie denkt von ganzem Herzen und er freut sich und benennt das auch, Mensch, Gott hat so viel Gutes unter euch wachsen lassen, die Früchte des Geistes, ihr habt Ermutigung untereinander, ihr ermahnt euch in Liebe, ihr habt Mitgefühl, wenn ihr krank seid, ihr betet füreinander, ihr richtet einander auf. Und zugleich spürt aber Paulus auch, Mensch, das Leben der Gemeinden damals wie heute, das ist auch immer wieder mal bedroht in ihrer Einheit. Wenn unser eigenes Ego, wenn die Prahlerei, wenn das sich über andere stellen, wenn das zu groß wird, dann wird Gemeinde Jesu zerstört. Und so möchte er Ihnen nochmal aus der Gefangenschaft das mitgeben, welche Herzenshaltung wir brauchen in unserem Leben, damit Gemeinden frisch, lebendig bleiben, damit Jesu Liebe in unserem Leben fließen kann, wie diese Herzenshaltung, die Jesus in Jesus war, auch in uns hineinkommt. Und Paulus benutzt dann eben nicht noch eine weitere, nur Lehre, ein paar Worte, sondern er zitiert das Lied, was er schon selber vorgefunden hat, als er zum Glauben kam, diesen sogenannten Hymnus, dieses Loblied auf Jesus Christus, und sagt, schaut euch diesen Jesus an, besingt ihn immer wieder und das wird euer Leben berühren und verändern und das wird die Haltung in euch hervorbringen, die dann auch unsere Ehen und unsere Familien und unsere Gemeinden zum Blühen bringen, indem wir für andere da sind. Und so zeigt uns Paulus mit den frühen Christen den herabgekommenen Gott. Paulus sagt, seid untereinander nun so gesinnt, wie es dem Leben von Jesus entspricht. Im Griechischen steht, so wie es das Innerste von Jesus war, also sein Wesen, sein Herz. Jetzt schauen wir auf diese Herzenshaltung Gottes. Worin besteht die Herzenshaltung Gottes? Er war Gott gleich, heißt es, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich. Im Griechischen das Wort ekenosen und die Theologie hat daraus ein Substantiv gemacht, das könnt ihr heute mal mitnehmen, die Kenosis Gottes. Und das heißt im Wörtlichen, Gott entleerte sich. Der hat sich ganz leer gemacht. Alles, was in ihm war, an Liebe, an Kraft, an Fülle, hat er freiwillig ausgeschüttet. Unsere Übersetzung, auch Martin Luther, ist auch sehr gut übersetzt. Er entäußerte sich. Er ging ganz heraus aus sich selber. Da, wo wir ihn nie erwartet hätten. In Jesus sehen wir, er tut das freiwillig. Er verlässt den Reichtum bei Gott. Er wird arm, damit wir leben können. Gott schenkt sich von ganzem Herzen und sein Herz ist es, für andere da zu sein. Gott ist sich selber nicht genug. Es reicht ihm nicht, in Gemeinschaft mit ihm zu sehen, sondern er möchte alles in seine Lebensfülle mit hineinziehen. Und darum entleert sich Gott, darum geht er ganz ans Äußerste in alle Bereiche, wo wir ihn Menschen nie vermutet hätten. Ich habe das hier mal probiert, ein bisschen aufzumalen. Einfach der dreieinige Gott. Und in der Sendung von Jesus sehen wir nun, dass Gott sich entäußert, ganz aus sich herausgeht. So sehen wir nun hin, das Lied geht die Menschwerdung Jesu durch. Gott wurde ein wahrer Mensch. Der allen das Brot gibt zum Leben, wird selber Brot und Wasser brauchen. Er, der allen das Leben schenkt, hängt selber an der Brust von Maria, um das Leben zu erhalten. Er, in dessen Händen wir alle sind, gibt sich selber in die Hände von uns Menschen. Keine menschliche Erfahrung, die wir machen, auch der Bedürftigkeit, ist Gott darum fremd. Dann geht's weiter. Er wurde ein wahrer Sklave. Sklaven waren damals die Menschen, die hatten wirklich keine Rechte. Und das wurde damals, der niedrigste Dienst damals war das Füßewaschen. In diesem Dienst, den die Engel dienten, Jesus auch schon, bevor er auf diese Welt kam. Und er selber wird nun zum Diener aller Menschen. Halleluja. So erniedrigt hat sich Jesus. Er wurde gehorsam Gott. Und damit wussten die Christen schon, dass das war nichts Leichtes für ihn. Er hat darum gerungen, er hat darum geweint. Das hat ihn wirklich was gekostet. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Bis zum Verbrechertod. Die furchtbarste Strafe, die es damals gab. Und wenn die Bibel aber von Tod spricht, dann geht es ihr mehr auch nur um das Sterben. Und es geht ihr auch noch um mehr als um gewaltsames Sterben, sondern der Thanatos, der Tod, das ist alle Finsternis, alle Dunkelheit dieser Welt. Vor ein paar Jahren, als der Krieg anfing in der Ukraine, gingen die Bilder von Butschta, diesem Dorf, rum, wo die russische Armee Gräueltaten der schlimmsten Art getan hat. Wir haben vor kurzem des Holocaustes wieder gedacht. Dieses Perverseste, was nicht nur Menschen antun können, wo zutiefst gottfeindliche Mächte dahinter stehen, genau in diese Abgründigkeit des Lebens, die genau das Gegenteil vom Gott des Lebens zu sein ist, hat Jesus sich selber hineinbegeben. Bis, wie wir es im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Auch im Alten Testament, Gott ist ein Gott des Lebens, nicht der Toten. Der Tod war ganz auf der Gegenseite von Gott. Und nun sehen wir, was ist das Göttliche an Gott? Früher hat man oft gedacht, ja, in Jesus legt Gott seine Göttlichkeit ab und kommt dann zu uns und am Ende zieht er die wieder an, in Anführungszeichen. Nein, das Göttliche an Gott ist gerade, das lehrt die Bibel, das lehrt Paulus, das haben die frühen Christen besungen, dass Gott Mensch wird. Daran erkennen wir Gott. Und seit Jesus können wir Gott auch nicht mehr anders denken, durch diese Brille. Und das korrigiert auch unsere Gottesvorstellung, was wir als göttlich empfinden. Wir beschreiben es gerne immer als Lichtfülle, als Macht, als Herrlichkeit. Ja, das ist das. So ist Gott, definitiv. Aber in Jesus hat Gott sich gezeigt und er sagt, er ist in den Sterbenden, in den Kranken. Er ist in den Depressionen. Er ist im Krebs, den wir Menschen haben. In die tiefsten Buttstars dieser Welt, in die Holocaust, da hinein hat Gott sich selber begeben. Halleluja. Die Leiter, das ist der herabgekommene Gott, den wir auch vorhin besungen haben, heruntergekommen, abgestiegen. Und was passiert aber nun dadurch, wenn Gott in Jesus in die tiefsten, in die Hölle unseres Lebens hineingestiegen ist? Dann passiert, dass die Lichtfülle, die Gott hat, hineinkommt in alle Kreuze, die wir zu tragen haben, hineinkommt in alle Dunkelheit unseres Lebens. Das ist die frohe Botschaft, die genau damit verbunden ist, dass es keinen Bereich mehr dieses Lebens gibt, kein Ort in dieser Welt, in dem Gott nicht schon längst da wäre, den er erfüllen möchte und kann mit seiner Liebe, um Licht in das Dunkelste unserer Dunkelheit zu bringen, auch deiner ganz persönlichen Dunkelheit. Das ist die Kenosis Gottes, die Selbstentleerung Gottes, von der wir leben. Und Paulus sagt nun, jetzt schaut euch diesen Jesus an und seine Herzenseinstellung, dass er seine Privilegien gerne und freiwillig abgegeben hat, weil er die Fülle der Liebe ist und diese Fülle gerne an andere gibt, damit alles wieder anfängt zu blühen, zu leben. Diese Herzenshaltung soll nun auch euren Umgang miteinander bestimmen. Ich möchte dem noch ein bisschen nachspüren. Was heißt das denn? Oder das heißt sonst auch, er klammerte sich nicht an dieses Privileg, Gott zu sein. Er hat nicht daran festgehalten, er hat es losgelassen. Jegliches Leben in dieser Welt, das du lebst, verdankst du daran, dass deine Eltern, die dich ins Leben gezeugt haben, sich entäußert haben und gesagt haben, ich bin bereit auf vielleicht ein bisschen Karriere, auf Geld, auf durchschlafene Nächte in Kauf zu nehmen und was ihr noch sonst alles habt, damit ich einem jemanden das Leben schenke. Davon leben wir. Jeder Verein in unsere ganze Gesellschaft, wo überall Menschen sich ehrenamtlich engagieren, lebt davon, dass Menschen sagen, ich lebe nicht nur für meine eigene Karriere, für mich und für meinen Namen, sondern dass ich mich hingebe, verschenke, damit das Leben blüht. Und in jedem guten Ehrenamt, in jeder guten Gemeindearbeit, wo du dich engagieren kannst, spürst du, ja genau das ist das Leben, das macht Freude. Es tut gut, sich an andere Menschen zu verschenken, weil wir dann mit dem Schöpfer des Lebens, dessen Wesen das ist, verbunden sind. Und darum engagieren sich ja auch so viele Menschen. Ja, warum? Weil es Spaß macht, weil es göttlich ist, sich hinzugeben. Darum ist doch was total Schönes. Jesus hat mit diesem Weg auch alle Formen, wie wir Leitung verstehen in dieser Welt, neu definiert. Wer unter euch groß sein will, sagt Jesus, tue es nicht, dass ihr die anderen unterdrückt, sondern was immer auch Gott euch anvertraut, im Kleinen und Großen, werdet ein Diener der Menschen. Und ganz egal nun, in welcher Aufgabe wir sind, als Lehrkräfte, als Ärzte, in der Gemeindeleitung, in Diakonaten, es geht immer darum, das Leben anderer Menschen zum Blühen zu bringen. Und indem wir schauen, was brauchen andere. Wir stellen nicht mehr uns selber über andere unsere Vorstellungen, sondern wir schauen, was tut den anderen gut. Und Gott segnet diesen Weg der Hingabe, damit das Leben zum Blühen kommt. Wir hatten am Mittwoch Hauskreisleitertreffen, wo auch Christoph mit dabei war, Kleingruppenleitertreffen, wo wir uns auch überlegt haben, was können wir noch tun, auch gemeinsam damit Menschen hier ankommen können in der Gemeinde. Und Christoph hat es ja vorhin schon gesagt, das ist keine Sache, die wir delegieren können. Nach dem Motto, ja, der Christoph ist jetzt zuständig, dass hier neue Leute andocken. Oder unser toller Willkommensdienst. oder unsere Pastoren oder wer auch immer, sondern es muss eine Kultur in unserer Gemeinde sein, dass jeder das ein Stück weit tut. Und deswegen eine ganz kleine, konkrete Challenge, wie du das umsetzen kannst, das Herz von Jesus. Schenke heute mal 10 Minuten, muss nicht alles, 10 Minuten des Gottesdienstes, nach dem Gottesdienst vielleicht im Gemeindecafé auch mal einer Person, die du noch nicht kennst. Geh mal aus dir heraus und geh mal auf eine Person zu, die du noch nicht kennst. Und warte mal ab, was passiert und ob sich das Leben verbreitet danach. Es geht nicht darum, dass Gott uns was wegnehmen will, überhaupt nicht. Aber genau so funktioniert ja nur das Leben. Auch Gemeinde kann nur weiter blühen und wachsen, wenn wir alle ein Stück weit aus uns herausgehen. Dass wir heute hier glauben in Bochum, in Europa, ist den irischen Mönchen zu verdanken. Ich habe im letzten Jahr ein tolles Buch gelesen, wie die Mönche Europa eroberten. Sie hielten nicht an ihrem Privileg fest, im schönen Irland weiter wohnen zu bleiben, sondern sie spürten, Gott sendet uns nach Europa. Und dann gingen sie, sie ließen ihre Heimat los, gingen nach Schottland, in die Schweiz, überall bis hin hier Germanien damals. Und sie haben sich dort wie Jesus angepflanzt. Und das Leben ist durch sie geflossen, sodass Europa missioniert wurde. Halleluja. Ich habe doch mal in unsere Gemeindechronik geschaut. Wie ist FEG Bochum entstanden? 1906. Eine Frau Zeller, den Vornamen kennt man nicht mehr, war total mutig und hat sich 1906, wo Frauen noch gar nichts zu sagen hatten und nicht wählen durften, einen Raum hier in Bochum gemietet, wo sie freie Bibelstunden anbot. Aha, die war richtig mutig. Und dann fanden das ein paar Leute cool und dann kamen 4 Leute aus der FEG Wattenscheid, die es schon gab, und auch 4 Leute aus der FEG Bochum-Langdreher und auch noch 4 andere Personen, das waren dann 12 Leute. Und das war der Keim unserer Gemeinschaft. Und danach wurde sie als Tochtergemeinde der FEG Wattenscheid offiziell geführt. Aber sie entstand daraus, dass Menschen aus Wattenscheid sagten, wir inkarnieren uns in Bochum. Dass Leute aus Langendreher kamen und sagten, wir gründen hier eine neue Gemeinschaft. Sie haben nicht festgehalten an den Orten, wo sie waren, sondern sie haben sich aufgemacht und haben etwas Neues gegründet. Und ich wünsche mir nur, wenn wir jetzt auch ein Gemeindezentrum prüfen, egal ob das was jetzt wird, aktuell in Wattenscheid oder wo auch immer, darum geht es mir nicht. Dass neben allem, was wir, wie Paulus das sagt, was uns dient, schaut nicht nur auf das, was euch dient. Gott wird dafür sorgen, dass uns das auch dient, aber da können wir 100% von ausgehen. Sondern auch, was den anderen dient. Und das als geistliche Menschen, als Prozess mit einzubeziehen. Was wäre unser Anteil an der Kenosis, an der Entleerung, an dem Nicht-Festklammern? Dass wir uns vielleicht sagen, okay, wir lieben das vielleicht bisher, an einem Ort zu sein, der sehr zentral ist. Aber wie wäre es vielleicht auch nochmal an einen anderen Ort zu gehen, der nicht so zentral ist, um dort, dass dort Leben wachsen kann. Wenn Gottes Weg für uns ist, dann wird er uns das zeigen. Aber ich wünsche mir, dass für unseren Prüfungsprozess, dass wir dieses geistliche Prinzip Gottes mit einbeziehen und nicht nur auf unserer menschlichen Ebene denken, wie komme ich irgendwo hin und was tut mir gut, sondern das Herz, die Herzenseinstellung Gottes, dass es sich hinausgießt in die Welt. Ein 2. Gedanke. Jesus Christus ist der Herr, sein Name steht hoch über allem. Wir werden nun in der kommenden Woche mit Karfreitag und Ostersonntag diesen Weg der Erniedrigung nachempfinden, bis in die tiefsten Tiefen. Karfreitag am Kreuz, Ostersonntag in das Reich der Toten, Ostersamstag und am Sonntag, Gott sei Dank, auch wieder die Erhöhung. Gott hat am Ostermorgen mit der Auferstehung Jesu seine ganze Freude, sein ganzes Wohlwollen an diesem Jesus zum Ausdruck gebracht und hat damit bestätigt von Gott her, von ihm selbst, an diesem Weg, genauso sollte es sein, das zeigt euch mein Herz, das gilt. Und darum geht es dann nun noch weiter. Nach der Erniedrigung kommt dann die Erhöhung durch Gott. Jesus hat sich übrigens nie selber erhöht in keinem der Evangelien. Er hat ganz für Gott gelebt. Gott hat ihn erhöht, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Indem er ihn dann an Himmelfahrt wieder an seine Seite genommen hat. Und nun hat Gott, das ist total spannend, Gott ist nämlich überhaupt nicht egoistisch. Er hat ihm den Ehrentitel gegeben, der im Alten Testament ganz allein ihm vorbehalten war, nämlich er ist der Herr. Den hat er nun Jesus gegeben und er teilt sich diesen Titel mit Jesus. Im Alten Testament lässt der Prophet Jesaja verkünden, Kapitel 45, dort sagt Jahwe: Allein mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören, Im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Allein mir. Klare Ansage. Und nun sehen wir, dass Gott selber auch keiner ist, der das für sich alleine bezieht, sondern sagt, dieser Jesus, dem habe ich den Ehrentitel gegeben. Und dieser Ehrentitel lautet, Jesus Christus ist der Herr. Darum heißt es hier, darum hat Gott ihn über alle erhöht und er hat ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Jesus Christus ist der Herr, der Kyrios. Einen höheren Begriff für Herrschaft und Reichtum gibt es in der Bibel nicht. Und ich finde auch heute keinen besseren. Herr. Da kann kein Chef mitkommen, kein Kanzler, kein Präsident. Herr. Und jetzt wollen wir dieser schönen Zusage mal nachsehen. Was heißt das denn, dass der Name von Jesus über allem steht? Jeder von euch hat bei der Geburt einen Namen bekommen. Und euer Name wird einmal, wenn ihr diese Welt verlasst, wenn ihr sterbt, für ein ganz spezielles Leben stehen. Für Begabungen, die Gott euch gegeben hat, für alles Gute und Schöne, aber auch für euer Scheitern, für eure Schuld, für eure Ängste, für eure Sorgen, auch für alle Unterlassungen, die wir im Leben hatten. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Im christlichen Glauben wird man ja, wenn man glaubt, getauft auf den Namen von Jesus. Gott sei Dank. Über meinem Leben von Ruben Schulze, mit allem Schönen, was dabei ist und auch mit allen Schattenseiten, mit allen Ängsten, mit allem, wo ich auch Schuld in dieser Welt lasse, steht Gott sei Dank der Name von Jesus. Das ist etwas so Gutes. Und das heißt, ich gehöre zu ihm mit meinem ganzen Leben, mit dem Schönen und auch mit dem Schweren. Mit den Ecken, wo du nicht willst, mit deiner Dunkelheit, die je einmal erfahren wird. Über allem steht Jesus. Über deiner tiefsten Schuld. Er hat sie dir vergeben. Über deiner tiefster Gebrochenheit steht Jesus, der dich heil macht. Und das ist etwas Schönes, wenn ich sage, ich gehöre dem Herrn. Halleluja. Jesus steht auch über deinem Namen. Und das ist etwas zutiefst Gutes für dich. Unser Name wird übrigens in dieser Welt ziemlich schnell vergessen. Also in 100 Jahren wird sich wahrscheinlich niemand mehr an Ruben Schulze erinnern. Das wird weder ein Grabstein noch irgendwas geben. Vielleicht noch in irgendeiner Word-Datei auf dem Server, wo in Protokollen das noch erwähnt wird. Keine Ahnung. Und das Schönste ist aber, dass Jesus sagt, wer mir vertraut, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Gott will selber, wird dafür sorgen, wer mit ihm verbunden ist, dass dein Name und dein Leben in Gottes Ewigkeit aufgetragen sind. Halleluja. Jesu Name steht über allen Namen, er ist der Herr. Auch über alle Mächte und Menschen, die dir gerade verdammt das Leben schwer machen. Vor wem gehst du gerade innerlich auf die Knie? Kannst jetzt mal überlegen, vielleicht gibt es Arbeitskollegen oder Chefs oder Lebensumstände, die dich gerade richtig in die Knie zwingen, die eine mega Macht über dich haben. Wer mit Jesus verbunden ist, darf wissen, keine dieser Mächte ist die letzte Macht. Die haben nicht die Macht über mich. Und darum gehen wir auf die Knie und halten das in Jesus hin. Und dann wird er alle, die vor ihm auf die Knie gehen, die richtet der Herr Jesus auf. Dann kannst du gerade stehen und sagen, Jesus ist der Herr. Halleluja. Tu das. Bei dem, was dich gerade knechtet, geh auf die Knie vor dem, der dich aufrichtet. Und die anderen Menschen und Mächte und Gewalten in deinem Leben, die dich gerade knechten und auf die Knie zwingen, die müssen um Jesu Willen still sein. Halleluja. Jesu Name ist höher als alle Kirchen. Was bin ich froh, dass es im Himmel keine katholische Kirche gibt, keine evangelische Kirche und auch keine FEG Bochum. Es ist die Kirche Jesu Christi. Halleluja. Und wir wissen, dass jetzt nun in 2000 Jahren Kirchengeschichte, es ist viel Gutes durch die Kirche in dieser Welt geschehen. Wir danken Gott für alles und geben uns weiter Mühe, dass möglichst viel Segen durch uns fließt. Aber die Kirchengeschichte steht auch für ganz viel Missbrauch Gottes, dass wir seinen Namen nicht geehrt haben, dass wir in seinem Namen Menschen unterdrückt haben. Da ist noch ganz viel zu tun. Und was bin ich froh, dass Jesus auch über allem, was wir tun und unterlassen, steht. Das ist eine frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist auch, dass Jesu Name über allen Menschen steht, die sich selber einen Namen machen wollten. In der damaligen Zeit, wo Paulus schreibt, ist es Alexander der Große gewesen, der griechische König, dann Kaiser Augustus, die als göttlich erklärt wurden, weil sie so ein geiles Militär hatten und weil sie es geschafft hatten, einen Staatenbund zusammenzuhalten. Aber wie? Mit der dröhnenden Macht des Militärs. Die haben Menschen unfreiwillig auf die Knie gezwungen. Jesus ist größer als Kaiser Nero, er ist größer als Adolf Hitler, die alle versprochen hatten, sie seien der Messias. Sie bringen nun den Himmel auf die Erde und in Wirklichkeit haben sie die Hölle gebracht. Gott ist größer als Donald Trump, dessen Jahre im Präsident noch 3,5 Jahre gezählt sind. Halleluja. Ja, das nehmen wir Heilige Schrift ernst. Christus ist der Herr, nicht Donald Trump. Von wem lassen wir uns Kirre machen? Gott ist größer, Jesus ist größer als Wladimir Putin. Und die gute Botschaft für Donald, falls er mich hört oder ich abgehört werde, ist, auch wenn du deine Knie vor Jesus beugen wirst und umkehrst, Gott wird dich aufrichten. Und das gilt auch dir, Wladimir Putin, falls du mich hörst. Es gibt auch eine frohe Botschaft für euch. Ich bin nicht der letzte Richter. Ich vertraue euch alle der Gnade Jesu an. Aber Jesu Name ist höher über alles, wo Menschen die Macht falsch verstanden haben und missbraucht haben. Halleluja. Jesus ist höher als alle Ismen, die uns auch in die Knie zwingen. Sozialismus, Nationalsozialismus, Kommunismus, Kapitalismus, Feminismus, Patriarchat, das Diktat der Selbstbestimmtheit, autonomes Leben oder wie auch immer wir unsere Strömungen der Zeit, die nicht immer alle schlecht sind, ich will das nicht bashen, aber die verlangen deine Anbetung. Geh vor dem Kapitalismus in die Knie, huldige mir. Und dann sehen wir ja, am Ende zwingt uns das in die Knie, aber nicht freiwillig, sondern es unterdrückt Menschen. Und Jesus ist der einzige Name, der alle, die sich vor ihm beugen, aufrichten wird. Solch ein Herr gibt es nirgendwo. Und darum ist es das Schöne, dass Jesus Christus der Herr ist. Und was auch immer dir gerade Not macht, klammer dich an Jesus. Und darum heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 2, es ist kein anderer Name unter unserem offenen Himmel uns Menschen gegeben, durch den wir Frieden bekommen, durch den wir Heilung bekommen, außer der Name Jesus Christus. Deswegen sind wir eingeladen, unsere Knie vor diesem Jesus zu beugen, der es nur gut mit uns meint und der uns aufrichten wird. Und ein letztes, die Knie beugen vor dem, der aufrichtet. Gott hat ihn erhöht und hat ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, damit ist die himmlische Welt Gottes gemeint, die Engel, die ihn jetzt auch schon anbeten, und auch alle auf der Erde, wenn Christus wiederkommen wird, alle, die dann noch leben, und auch alle, die unter der Erde sind, das ganze Heer der Verstorbenen, der Milliarden Menschen, die schon gelebt haben, alle werden ihre Knie beugen, und zwar freiwillig. Es wird keine unfreiwillige Anbetung sein. Und jeder Mund wird bekennen, jawohl, Jesus Christus, du bist der Herr. Und damit wird Gott geehrt. Zum Schluss noch ein paar Gedanken. Die Geste des Niederknieens ist in unserer Gesellschaft völlig verloren gegangen. Du kannst dich immer selber fragen, wann du in deinem Leben gekniet hast. Ich habe selber mal überlegt. Bei meinem Hochzeitsantrag an Claudia habe ich es nicht getan, ne? Hast du mir gesagt. Ich habe es vergessen, ich weiß nicht mehr. Tut mir leid. Ich habe zweimal ganz bewusst auch in der Öffentlichkeit gekniet. Und zwar, ich mache das jetzt so einfach, als mich die damalige Gemeindeleitung in meinen Dienst als Pastor eingesegnet hat. Auf den Treppen in der Dirschauer Straße. Und ich habe es ganz bewusst gemacht. Und bei Christoph übrigens, ich hätte eine Idee, wie man ihn segnen kann, indem du dich gekniet hättest. Und ich werde es auch in Zukunft machen. Wenn ich größere Aufgaben antrete, werde ich mich niederknien. Ja, warum? Weil ich doch weiß, wer bin ich, Herr, dass du mich, und ich mache mich nicht schlecht, mit allem, was ich kann, aber auch nicht kann, gebrauchen möchtest, um dir in dieser Welt zu dienen. Und es ist doch eine schöne Diene, Herr, ich brauche dich. Es sind die leeren Hände. Und ich weiß, da ist jemand über mir, der mich leiten wird und führen wird. Ich habe nochmal gekniet mit Claudia, ja, bei unserer Hochzeit. Schöne Geste. Ja, weil wir doch wissen, bei aller Zuneigung, die wir zueinander haben, wir brauchen dich, Jesus. Wir schaffen es alleine nicht. Ja, und Halleluja, gut, dass wir nicht alleine sind. Und ich habe, als ich vor 3-4 Jahren in einer fetten Midlife-Crisis war, habe ich ganz oft nicht nur vor meinem Fenster gekniet, und ich nehme mir noch so ein kleines Kissen, weil meine Knie kaputt sind, weil es mir so wehtut manchmal, und habe auch ein Kreuz auf einem Friedhof in Dahlhausen, wo ich sehr gerne bin, weil ich dort Stille habe, habe ich mich ganz oft auch wirklich vor das Kreuz gekniet, habe gesagt, Jesus, hier bin ich mit meiner Armut, mit meiner Verlorenheit, fülle du mich neu. In unserer Gesellschaft knien wir nicht mehr. Hat auch seine Gründe, weil wir in der Vergangenheit unserer Geschichte uns ganz viel vor fremde Mächte knien mussten, die das erzwungen haben. Vor Adolf Hitler oder vor welche die ganzen Gesellschaftsströmungen, die ich gerade genannt habe, die am Ende die Menschen kaputt gemacht haben. Sodass wir auch gesagt haben, nein, wir sind stolz und wir werden unsere Knie nicht mehr beugen. Hat zum Teil etwas Gutes, aber ich frage mal im geistlichen Sinne, wenn wir so auch mit Gott umgehen, ihr Lieben, was wollen wir denn von ihm erwarten? In der Bibel heißt es immer wieder, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Glauben wir das wirklich und praktizieren wir das auch, dass wir sagen, nein, Herr, ich komme und muss auch nicht mit meinen Kämpfen alleine fertig werden, sondern ich beuge mich demütig in Knien und ich bitte dich, Herr, dass du dich meiner erbarmst. Und Gott wird sich deiner erbarmen. Die Anbetung, von der hier die Rede ist, im Text, das ist ja ein schönes Bild am Ende der Geschichte. Alle Menschen, die je gelebt haben, wir werden alle gemeinsam in der Anbetung Gottes sein. Und trotzdem wird es wahrscheinlich in unterschiedlichen Haltungen geschehen. Da ist das große Heer der Menschen, die Jesus schon zu Lebzeiten kennengelernt haben, die auch schon hier in diesem Leben ihre Knie gebeugt haben. Die werden sich freuen und dankbar anerkennen, danke Herr, dass du nun endlich deine Herrschaft allen Menschen offenbar machst. Dann wird die allergrößte Masse, wenn ich mir auch sicher sein, sie werden erstaunt sein, weil sie in ihrem Leben nie von Jesus gehört haben. Und der Herr Jesus wird sie genauso aufrichten, wie Matthäus 25 es sagt, weil ihr habt den Hungernden Gutes getan, den Geflüchteten. Ich habe mich erniedrigt bis in diese Menschen hinein. Und alles, was ihr ihnen getan habt, habt ihr nie getan. Und sie werden überrascht sein. Was? Wir wussten gar nicht. Wir dachten, wir kümmern uns nur um Kranke und um Obdachlose und um Menschen, die keine Heimat mehr hatten und um welche, die Hunger hatten. Und wir wussten ja gar nicht, Herr, dass wir es dir getan haben, weil du ja der Erniedrigte warst, der sich in da hineinbegeben hat. Und dann wird es aber auch die dritte Gruppe von Menschen geben, die sich vielleicht auch bewusst als Feinde Gottes oder Jesu bezeichnet haben, die aktiv gegen ihn vorgegangen seien. Sie werden auch anerkennen, ja, Jesus, auch du bist der Herr. Das letzte Urteil überlassen wir immer Jesus. Aber schauen wir, was er mit Paulus gemacht hat, der ein Feind war, der nun in seinem Lichtkegel stand. Paulus ging von seinem hohen Ross runter, wurde blind und der Herr hat ihn aufgerichtet. Ich bitte euch Musiker nach vorne auf die Bühne. Und ich weiß nicht, was dich heute persönlich vielleicht berührt hat. Denk einmal nochmal drüber nach, was hat dich berührt und wo möchtest du dich von diesem Lied verändern lassen. Lass uns doch einen Moment stille sein. Ich möchte dann nochmal das Bibelwort lesen und anschließend möchten wir mit einem Loblied Gott anbeten. Wenn es also eine Ermahnung in Christus gibt, einen Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, ein Erbarmen und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, dass ihr nichts aus Streitsucht und auch nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selber. Und jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen. Vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. Lasst uns